begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. In den letzten Jahren haben wir jeweils, also waren wir mit einem Jahresthema unterwegs. So ein Jahresthema ist eine Möglichkeit, so mit einem Fokus unterwegs zu sein. Und das war im letzten Jahr das Thema hoffnungsvoll. Und so ein wenig übergeordnet liegt uns als Leitungsteam das Thema, sage ich mal, Jesus nachfolgen auf dem Herzen. Wir folgen Jesus nach. Und letztes Jahr dann eben mit diesem Jahresthema, wie folgen wir Jesus nach? Hoffnungsvoll. Wir folgen Jesus nicht hoffnungslos nach, sondern hoffnungsvoll. Und für dieses neue Jahr haben wir entschieden als Leitungsteam, dass wir nicht ein neues Jahresthema wählen oder ja, sondern dass wir da wieder mal unser Visionsmotto so in den Fokus nehmen für dieses Jahr 2025. Und das ist jetzt ja schon etwa 10 Jahre alt, meine ich. Das war schon vor meiner Zeit, dieses Motto, begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Und im Zusammenhang mit so einem Leitbild, gibt ja in jeder Organisation heute gibt so ein Leitbild, da spricht man dann eben auch von einer Vision. Und zwar von einer Vision als der Vorstellung von einem motivierenden und wünschenswerten Zustand in der Zukunft, wo man hin will, den man gerne erreichen möchte. Also einfacher gesagt, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, von dem man träumt, wo man sagt, ja, da würden wir gerne hin. Das ist so ein Bild, das wir haben, ein Bild von der Zukunft. Und das, denke ich, ist wichtig. Das ist auf die Zukunft gerichtet. Und ich will dich fragen, zuerst gerade, hast du so ein Bild von der Zukunft für dein Leben? Hast du so ein Bild, eine Vision, vielleicht auch von deiner Ehebeziehung, wo du sagst, da will ich gerne hin, davon träumen wir gemeinsam, zum Beispiel in der Ehe. Hast du ein Bild von der Zukunft für deinen Alltag, wo du sagst, ja, da möchte ich gerne hin? Oder haben wir das auch für uns als Kirche, als Gemeinde? Persönlich spreche ich seit einer Weile noch fast ein wenig lieber von einem Herzschlag. Deshalb steht das auch so da vorne. Unser Herzschlag als Sejona Stammheim, begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Das holt es für mich noch ein wenig mehr so in die Gegenwart. Wofür schlägt unser Herz? Wofür schlägt dein Herz? Jetzt in diesem Augenblick. Ich sage nachher dann nochmals kurz was zu diesem Wort Vision. Unser Herzschlag als Gemeinde, unser Herz schlägt dafür, dass wir hier Jesus begeisterte Menschen sind, die für andere Menschen zum Segen werden. Dafür schlägt unser Herz. Davon träumen wir immer neu und immer noch mehr. Lasst uns einen Moment über dieses Motto nachdenken. Wenn du willst, nehmt doch einen kurzen Moment, tausch dich kurz aus, nur wenn du willst, mit deinem Nachbarn. Was löst dieses Motto bei dir aus? Begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Tausch mal einen kurzen Moment aus. Wenn du nicht austauschen willst, weil du noch zu müde bist oder so, dann denk einfach selber darüber nach. Tausch deinen Moment aus, denk darüber nach. Was löst das bei dir aus? Begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Kurzen Moment. Mir ist für diese heutige Predigt ein Bibelvers aufs Herz gekommen. Und das passt gut zu diesen Tagesweisheiten, die ich da vorher gehört habe im Video. Habt ihr die mitbekommen? Habt ihr sie verstanden, die Tagesweisheiten auf dem WC? Das war kein offizieller Programmpunkt, oder? War eine Idee von euch, ja. Da habe ich gehört, der Heilige Geist ist wie Dessert. Er geht direkt ins Herz. Jetzt, die einen sagen ja, der Dessert, der geht direkt auf die Hüfte. Bei mir ist das nicht so. Der geht mir direkt ins Herz. Und das so ist es mit dem Heiligen Geist tatsächlich manchmal. Der geht direkt ins Herz. Und so ist mir ein Bibelvers aufs Herz gekommen für diese heutige Predigt. Unser Herzschlag, begeistert von Jesus, der hat nämlich ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist dieser Vers aus Römer 12. Da heißt es, da sagt Gott uns durch Paulus, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wisst ihr, was ist das Wichtigste an diesem Wort begeistert? Begeistert von Jesus. Da kann man sich ja viel darunter vorstellen, unter Begeisterung. Was ist das Wichtigste an diesem Wort Begeisterung? Das ist natürlich dieses Wort Geist, oder das ist der Geist, der da ja in diesem Wort drinsteckt. Wenn ich im Wörterbuch nachschaue, dann heißt es zu Begeisterung, dass Begeisterung ein Zustand freudiger Erregung ist, leidenschaftlichen Eifers. Das können wir nachvollziehen, oder? Begeisterung, das hat irgendwas mit Freude zu tun, mit Leidenschaft, mit Euphorie, mit Elan, eben Eifer, Feuer, Freude, Begeisterung. Aber die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort, Begeisterung, die kommt von dem griechischen Wort Enthusiasmus. Ist jetzt auf Deutsch nicht schwierig zu übersetzen, Enthusiasmus. Das ist das Wort, das hinter diesem Wort Begeisterung steckt. Und wisst ihr, was ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Enthusiasmus im Griechischen? Kann man übersetzen mit Besessenheit durch Gott, von Gott besessen. Jetzt besessen, das löst ja vielleicht zuerst mal eher so etwas Schwieriges aus, oder? Also besessen, das verbinden wir in der Bibel dann mit, damit, dass Menschen besessen waren von bösen Geistern, von Dämonen zum Beispiel. Oder wenn wir sagen, ja, der ist so richtig besessen davon, dann ja, hat er vielleicht so ein wenig einen schwierigen Geschmack, oder? Aber das heißt tatsächlich nichts anderes, begeistert Enthusiasmus, ich bin von Gott besessen, göttliche Begeisterung. Das meint so wie die Inspiration durch eine göttliche Eingebung in einem bestimmten Moment, wenn ich begeistert bin. Ich habe da eine Inspiration von Gott selbst. Man könnte auch sagen, das ist eine Inspiration durch den Einfluss von Gott. Durch die Gegenwart von Gott bin ich beeinflusst und inspiriert, begeistert. Gott besitzt mich. Ich gehöre zu ihm. Begeisterung für Jesus hat zuerst einmal damit zu tun. So, im Zusammenhang mit Kirche, es gibt einen bestimmten Satz in der Bibel, den hat man in den vergangenen Jahren weiter zurück sehr oft zitiert im Zusammenhang mit Vision. Wenn du mal in der Leitung warst, vielleicht hier in der Gemeinde, auch weiter zurück, ist dir das bestimmt mal begegnet, wenn es darum geht, die Notwendigkeit einer Vision zu betonen, dass man eine Vision hat. Da wird dann meistens dieser Vers zitiert aus den Sprüchen 29, wo es heißt, wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde. Hast du den schon mal gehört, diesen Bibelvers? Da wird auch damit begründet, es ist wichtig, eben, dass man eine Vision hat in einer Organisation, aber auch in der Kirche, dass man eine Vision hat, weil ohne Vision, da ist man orientierungslos. Und das ist gut, ist nachvollziehbar, aber es ist eigentlich nicht so präzise übersetzt. Wenn man das nämlich genau übersetzt, dann heißt es hier, wo keine Offenbarung ist, da verwildert dein Volk. Und dann wird dem gegenübergestellt, aber wohl dem Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Eine Offenbarung von Gott. Also eine Vision im biblischen Sinne ist mehr als einfach einen Leitsatz, den man erarbeitet in einem Visionsprozess, den man sich dann selbst gibt. Eine Vision ist eine Offenbarung von Gott. Eine prophetische Offenbarung von Gott. Wenn Gott etwas von sich selbst zeigt, wenn er etwas von sich selbst offenbart, das ist nicht etwas, das wir selbst tun können. Das ist wie wenn Gott so in einem bestimmten Moment so wie den Vorhang zur Seite zieht und dann erkennt man etwas davon, wer Gott ist und was er sagt, was er spricht durch seinen Geist. Und hier im Zusammenhang mit diesem Bibelvers wird das Gesetz dann betont als die Weisung von Gott, die Tora, die Offenbarung. Da hat sich Gott ja selbst gezeigt, wer er ist, was seine Gedanken sind über diese, über die Menschen, über sein Volk und über sich selbst. Die Tora, das Reden Gottes, die Offenbarung, Gott zeigt sich selbst und das führt zum Leben. Das gibt Orientierung. Deshalb wohl dem Volk, das eine Offenbarung hat von Gott und sie auch beachtet. Das ist das, was wirklich hinter diesem Bibelvers steckt. Und das passt so gut zu unserem Visionsmotto, auch zu dem Bild von diesem Motto, das ich da jetzt einfach mal gewählt habe. Da sieht man ja irgendwie, da kommt Licht rein, da kommt was rein von außen, eine Offenbarung von Gott. Und wenn wir wirklich von Jesus begeisterte Menschen sein wollen, dann brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Eine Vision, ja, aber nicht einfach einen Satz, den wir selbst uns geben, sondern etwas, das Gott uns zeigt. Eine prophetische Offenbarung von Gott. Und da kommt natürlich der Heilige Geist ins Spiel. Begeistert bedeutet Offenbarung, bedeutet der Geist Gottes zeigt etwas von Gott, er zeigt uns was. Der Geist Gottes ist es ja, der lebendig macht. Der Geist Gottes ist es ja, der ins Leben ruft. Wenn der Geist Gottes nichts ins Leben ruft, dann lebt nichts. Das gilt ganz besonders auch für unser geistliches Leben. Wenn nicht der Geist Gottes da was ins Leben ruft. Der Heilige Geist ist es, der uns zeigt, wer Gott ist. Er führt uns in die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Der Heilige Geist bringt Licht in die Dunkelheit, ist ja der Geist von Jesus. Er öffnet uns die Bibel, er lässt uns erkennen, wie es Gott meint, er lässt uns verstehen. Ohne das Wirken und das Reden des Heiligen Geistes gibt es kein göttliches Leben, gibt es keine Offenbarung, gibt es kein geistliches Leben. Und als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben wir ja so etwas wie eine geistliche Neugeburt erlebt in unserem Leben. Wir sind Menschen, in denen Jesus durch seinen Geist lebt. Jesus Christus in uns, wir in Christus. Der Heilige Geist lebt in uns, der Geist Gottes. Das ist das, was passiert. Und deshalb ist der Heilige Geist auch der Schlüssel zu einer begeisterten Jesus-Nachfolge. Ich kann nicht Jesus nachfolgen, einfach weil ich so intellektuell ein paar Sachen für mich definiere oder weil ich ein paar Dinge bejahe. Ich kann nicht begeistert Jesus nachfolgen ohne den Geist Gottes, der mich lebendig macht, der mich immer wieder ins Leben ruft, der mich immer wieder neu auch lebendig macht. Und deshalb, begeistert zu sein von Jesus bedeutet, ich bin erfüllt von Geist Gottes. Vom Geist Gottes. Ich bin erfüllt vom Geist von Jesus. Ich bin besessen von ihm. Ich gehöre ihm, er lebt in mir. Und deshalb sagt uns ja dann Paulus hier im Römerbrief, im Eifer lasst nicht nach. Eifer, das ist Hingabe, volle Hingabe. Gib dich Jesus und seinem Reich ganz hin. Das bedeutet auch, gib dich dem Reden und dem Wirken des Heiligen Geistes hin. Und brennend, das meint hier siedend, kochend, heiß. Nicht kalt oder lauwarm. Gibt es ja andere Bibelstellen, die uns da auch darauf hinweisen. Sei nicht lauwarm, auch nicht kalt, sei heiß, sei brennend in diesem Geist Gottes, der da in dir lebt. Das ist jetzt wieder aktiv. Wie machst du das? Ist ja eine Aufforderung, ist ja ein Geschenk, die Wiedergeburt. Gottes Geist lebt in mir und dann fordert uns Gott aber auch auf, sei jetzt auch brennend im Geist. Wie machst du das für dich? Wie schaust du dazu, dass du auch in diesem Jahr brennend im Geist unterwegs bist, dass du nicht nachlässt im Eifer? Ich lese im Moment in meiner persönlichen Bibellese in der Apostelgeschichte, bin ich vor kurzem da mal eingetaucht. Ich werde wahrscheinlich auch mal dazu predigen in diesem Jahr. Ich habe den Eindruck, dass das mit diesem Herzschlag, begeistert von Jesus und den Menschen ein Segen, das mit diesem Herzschlag, das geht nur in der Kraft des Geistes. Das geht nicht anders. Und die Apostelgeschichte, das ist die Geschichte davon, wie die ersten Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen in der Kraft des Geistes gelebt und gewirkt haben. Und sie haben auch entsprechend Gemeinde gelebt in der Kraft des Geistes. Und da ist mir wieder was neu aufgefallen. Da wird ja der Geist Gottes ausgegossen an Pfingsten. Und anschließend leben da diese ersten Nachfolger und sie wirken. Und immer wieder heißt es dann, wenn du die Apostelgeschichte liest, dann kannst du das sehen, da heißt es immer wieder, dass sie das vom Heiligen Geist erfüllt getan haben. Zum Beispiel heißt es einmal von Petrus, dass er da Red und Antwort gestanden ist, als da Menschen, die nicht Freude hatten, dass sie von Jesus erzählt haben und da Wunder auch gewirkt haben in der Kraft des Geistes, da musste er sich rechtfertigen. Und dann heißt es, dass Petrus erfüllt vom Heiligen Geist geredet hat. Und so gibt es viele Beispiele, bei allem, was sie getan haben, was sie geredet haben, auch bei den kleinen Dingen wahrscheinlich im Alltag vom Heiligen Geist erfüllt. Und einmal, da kommen sie zusammen, um zu beten. Die Gemeinde kommt zusammen, um zu beten. Nichts Spektakuläres an sich, oder? Die kommen zusammen. Es war eine herausfordernde Situation. Und dann heißt es, dass sie gebetet haben. Und als sie gebetet hatten, da wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie verkündeten anschließend die Botschaft Gottes. Ja, aber was heißt denn das? Ja, die hatten ja den Heiligen Geist, der lebte ja in ihnen. Die hatten ja nicht vor den Heiligen Geist nicht, oder sie haben ihn verloren vor dem Beten, dann haben sie gebetet, dann haben sie ihn wiederbekommen. Nein, die hatten natürlich den Heiligen Geist, der lebte ja in ihnen. Und trotzdem heißt es immer wieder hier in der Apostelgeschichte, dass sie immer wieder mal so etwas erlebten wie eine Erfüllung durch den Heiligen Geist. Sie wurden einmal mehr von seiner Präsenz, von seiner Kraft und seinem Wirken erfüllt. Vielleicht haben sie ihm Raum gegeben im Gebet, haben sich ausgerichtet auf Gott. Und der Heilige Geist ist da gekommen, einmal mehr, oder hat sich wieder kräftig gezeigt in ihnen. Und das hat ihr Leben bestimmt, das hat ihr Wirken bestimmt. Sie waren begeistert, eben besessen von Gottes Geist. Und für mich ist das so ein Fazit, dass ich immer wieder auch beten will um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass ich immer wieder darum bete, dass jetzt Jesus durch seinen Geist, der da in mir lebt, zu mir spricht. Dass er Leben reinbringt in eine Situation, wo ich vielleicht drin bin, wo es irgendwie blockiert ist, wo ich merke, ich komme da nicht weiter. Jesus, sprich jetzt zu mir. Heiliger Geist, erfüll mich einfach in dieser Situation. Bring deine Kraft rein, bring deine Weisheit rein. Bring das rein, was du mir jetzt von Gott zeigen willst. Offenbarung. Davon lebe ich ja. Ich bin ja mit Gott verbunden, ich habe ja diesen Draht. Er soll mich erfüllen. Von welchem Geist sind wir besessen? Ein wenig provokativ gefragt. Auch welcher Geist bestimmt uns denn als Jesus-Nachfolger mitten in unserem Alltag? Was begeistert uns? Was erfüllt uns dann? Ein wenig provokativ gefragt, ist es der Zeitgeist oder ist es der Heilige Geist? Das ist so ein Gegensatz, der ja gerne immer wieder mal gemacht wird und ja, das hat schon was. Der Zeitgeist meint ja die Denkweise oder eine Fühlweise, eine Mentalität, eine Weltanschauung, eine Gesinnung eines bestimmten Zeitalters. Und das gibt es ja auch in unserer Zeit, in der wir leben. Da gibt es viele Stimmen, viele Dinge, die uns erfüllen wollen, die zu uns sprechen wollen. Und ich glaube, gerade auch wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir uns dieser Realität stellen. Wenn wir uns nicht immer wieder ganz bewusst vom Geist von Jesus füllen und formen lassen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigen, von jemand oder etwas anderes geformt und gefühlt werden. Das eine passiert fast automatisch, aber dieses Geformtwerden vom Geist Gottes, dieses Gefühltwerden von ihm, von seinen Gedanken, das ist etwas, lass nicht nach. Sei brennend, streck dich aus danach. Schaff Raum in deinem Leben, damit der Heilige Geist dir zeigen kann, was Gott denkt über deine Situation, über deine Herausforderungen, über was auch immer. Was soll dich erfüllen? Gottes Geist, seine Gegenwart soll dich erfüllen. Sein Segen, seine heilvolle Kraft soll dich erfüllen. Sei ein von Jesus begeisterter Mensch, brennend im Geist. Gib dem Reden und Wirken des Heiligen Geistes Raum. Bitte um die Erfüllung des Heiligen Geistes immer wieder. Das ist für mich das Begeistert von Jesus. Und das ist auch dann so, das hat dann eben nicht so damit zu tun, wenn es mir auch mal nicht so gut geht. Dann bin ich ja nicht so freudig erregt unterwegs. Und trotzdem kann ich zutiefst begeistert sein, weil der Heilige Geist mich erfüllt, auch in den schwierigen Momenten. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil, den Menschen ein Segen, das mache ich jetzt ein wenig kürzer, ein anderes Mal mehr dazu. Aber dann nochmals unser Vers, da heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Der beste Weg, dem Herrn zu dienen, ist es, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, damit er durch dich andere Menschen segnen kann. Das ist der beste Weg, um den Herrn zu dienen, dass du dich zur Verfügung stellst und sagst, ich bin bereit, auch Geist Gottes, gebrauche mich, damit ich für andere Menschen zu einem Segen werden kann. Ganz kurz zum Segen, da gibt es verschiedene Wörter, griechisch ein wenig, Sprachkunde, eulogeo, das ist griechisch, loben, preisen, gut über jemanden sprechen, das ist Segen. Benedicere, das ist, was ist das? Lateinisch, genau, können wir nicht alle, ich auch nicht. Das bedeutet auch gut sagen, etwas Gutes aussprechen, bene, gut. Die Berner sagen das noch ab und zu, oder? Also, ist so meine Erfahrung, bene. Habt ihr das auch schon gehört? Und dann das Hebräische Barach, mit heilvoller Kraft begaben. Das sind so ein paar Andeutungen zum Thema Segen. Begeistert von Jesus. Ja, wer kann mich denn mit heilvoller Kraft begaben? Wer kann denn das? Der Geist Gottes, Gott selbst. Wir können also ein Segen werden für andere, weil wir selbst gesegnet sind mit Gottes heilvoller Kraft. Also die Reihenfolge stimmt schon von unserem Visionsmotto. Begeistert von Jesus zuerst und dann ein Segen für meine Mitmenschen. Wenn ich mit dieser heilvollen Kraft von Gott ausgestattet, begabt bin, kann und will ich das auch weitergeben. Ich habe für mich so eine ganzheitliche Definition gefunden. Für Segen habe ich glaube schon mal gesagt, die gefällt mir irgendwie. Und das heißt, ein Segen für andere Menschen zu sein, bedeutet für mich, ich will ein Mensch sein, der anderen Menschen gut tut. Weil Segen, das ist mehr als nur Worte. Segen ist mehr als einfach auch nur eine Handlung, ist mehr als Gutes tun. Das schließt das ein, gute, heilvolle Worte, Gutes tun, aber ein Segen zu sein für andere, für mich bedeutet das, ich bin ein Mensch, der anderen Menschen gut tut. Mit allem, was ich bin und was ich habe, ich tue anderen Menschen gut. Und das hat viel damit zu tun, wie ich mit mir selbst unterwegs bin. Überleg dir mal ganz kurz, gibt es einen Menschen in deinem Leben, von dem du sagst, der tut mir gut? Ich hoffe, dass es das gibt. Aber stell dir mal bewusst jemandem vor, einen Namen, damit du einen Namen hast. Ein Menschen, ja hoffentlich ist das der Ehepartner, genau, natürlich, hoffentlich. Stell dir einen Mensch vor, der dir gut tut, der dir einfach gut tut. Und dann überleg dir mal, mit was hat das zu tun? Was macht denn das aus? Warum tut dir dieser Mensch gut? Ich bin nicht immer ein Mensch, der anderen Menschen gut tut. Gerade das Beispiel in der Ehe, oder? wenn ich da nicht gut mit mir selber unterwegs bin, wenn ich da irgendwie Ärger in mir habe, irgendwie unzufrieden unterwegs bin, warum auch immer, wegen Dingen, die mit mir selber zu tun haben, dann spürt das auch meine Frau dann manchmal und dann tue ich ihr dann in diesem Moment nicht so gut. Also ich kann was dafür tun in meinem Leben, damit ich ein Mensch bin, der anderen gut tut. Das können wir nicht immer. Ja, geht nicht darum, dass wir das perfekt können. Können wir auch nicht einfach in unserer Kraft. Aber wir können schon was tun dafür, dass wir Menschen sind, die anderen gut tun. Und es hat sicher damit zu tun, auch wie wir mit Gott unterwegs sind. Wie bin ich so emotional unterwegs? Wie bin ich geistlich unterwegs? Tue ich anderen Menschen gut? Werden wir sicher auch noch darüber sprechen. Sei ein Mensch, der anderen gut tut. Lasst uns den Bibelvers noch im Zusammenhang lesen. Also als Worte von Gott. Der steht ja da irgendwo mittendrin im Römerbrief. Ich will da noch ein wenig mehr dazu lesen. Da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Wenn du ein Mensch sein willst, der anderen gut tut, dann halte fest am Guten. In der Bruderliebe, ich habe bewusst eine sehr präzise Übersetzung gewählt, natürlich auch die Schwesterliebe, seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wenn du ein Mensch sein willst, der anderen gut tut, dann sei herzlich, dann gib deinem Mitmenschen die Ehre, dann lebe eine Kultur der Ehre in deiner Familie, wo man einander wertschätzt und einander ehrt. Und dann eben mittendrin im Eifer, lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, die Hoffnung nehmen wir mit ins neue Jahr. In Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Wenn wir Menschen sein wollen, die begeistert sind von Jesus und ein Segen für die Mitmenschen, dann sollen wir beharrlich sein im Gebet. Haben wir vorher gehört in der Apostelgeschichte. Die haben nichts Spektakuläres getan als Gemeinde. Die sind einfach zusammengekommen, haben gebetet. Dann kam die Begeisterung. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Auch das hat natürlich viel damit zu tun, ein Mensch zu sein, der anderen Gutes tut, ein Segen zu sein. Segnet die, euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wir sind als Gemeinde berufen, zu segnen und ein Segen zu sein. Das gehört zu unserer Bestimmung. Und dann dieser letzte Satz, den finde ich der Hammer. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das fasst für mich so vieles zusammen von Gemeindeleben und auch von so begeistertem Leben und ein Segen zu sein. Ja, was machen wir als Gemeinde? Wir freuen uns mit denen, die Grund haben, sich zu freuen. Und wir sind traurig mit denen, die gerade Grund haben, zu trauern. Und das gibt's immer. Auch in diesem neuen Jahr wird es in unserer Gemeinde, darüber hinaus, in deinem Leben, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Nachbarschaft, überall, es wird Grund zur Freude geben und es wird Grund zum Trauern geben. Und was ist das für ein Segen, wenn wir Menschen sind, als Jesus-Nachfolger, die uns einfach freuen können mit Menschen, die sich freuen. Vielleicht hat dein Nachbar Grund, sich zu freuen. Dann freu dich mit, das gehört zu deiner Berufung, freu dich mit. Und wenn jemand trauert, dann trauere mit. In dieser Spannung leben wir. Aber darin sind wir begeistert. Wir freuen uns begeistert mit und wir trauern begeistert mit. Vom Heiligen Geist erfüllt trauern wir mit. Finde ich genial. Wo gehen wir hin als Gemeinde im 2025? Wir folgen Jesus nach. Ganz einfach. Wir folgen Jesus nach. Und wie tun wir das? Wir machen das begeistert von Jesus und wir machen es so, dass wir zu einem Segen für unsere Mitmenschen werden. Wir üben das, klar, wir trainieren das. Da bleiben wir dran. Wir gehen diesen Weg zu mehr Begeisterung an Jesus. Lasst uns da in diesem Jahr noch ein wenig Feuer geben. Und da hat mich diese neue Deko angesprochen. Habt ihr die Deko gesehen? Das ist so gemütlich, oder? Und das ist ja eine Schmiede, ein Kamin auf Hochdeutsch, ein Kamin, genau, ein Schmiede. Lasst uns da, sorry, Herr, wenn ich das jetzt, man kann es wieder zurücktun dann. Lasst uns da noch ein wenig Feuer geben in diesem Jahr 2025. Legen wir noch ein Scheit drauf für unsere Begeisterung mit Jesus. Sind wir brennend im Geist? Lasst uns ein wenig Holz nachlegen. Lasst uns dranbleiben auf diesem Weg mit Jesus. Kommt nach vorne, Band. Vielen Dank, dass ihr uns nachher begleiten, anleiten werdet in Lobpreis und Anbetung. Wenn du mehr erfüllt sein willst von Jesus, dann musst du dem auch Raum geben. Und da gibt es ein paar Feinde im Leben, die das verhindern wollen. Und einer dieser Feinde, davon ist ein bekannter Feind unserer Zeit. Und das ist die Rastlosigkeit. Und ich will einsteigen am nächsten Sonntag in eine Predigtserie, vielleicht habt ihr es schon gelesen, im Infomail in eine Predigtserie, die heißt, kann ich da nochmals die PowerPoint haben bitte? Genau, die heißt das Ende der Rastlosigkeit. Und ich will dich einladen, dich darauf einzulassen, wenn du ein Mensch sein willst, der begeistert von Jesus ist und anderen Menschen gut tut, dann musst du auch mit ein paar Dingen Schluss machen im Leben. Und da musst du auch Schluss machen mit dieser Rastlosigkeit. Und es gibt äußere Rastlosigkeit und es gibt eine innere Rastlosigkeit. Wenn du geistlich lebendig und emotional gesund leben willst im Jahr 2025, in dieser schnellen Zeit, dann musst du Schluss machen mit Rastlosigkeit. Wenn du rastlos bist, dann kommt dein Herz ins Stolpern. Dann kommt dieser Herzschlag, begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen, der kommt ins Stolpern. Und darum, diese Predigtserie ist eine Einladung, da ein paar Dinge zu überdenken und anzupacken. Das ist ein Produkt, sage ich mal, das hat mich bewegt in meinem Timeout letztes Jahr. Es ist ein Buch, das ich gelesen habe. Ich werde nächsten Sonntag ein paar Exemplare da haben, zum Kaufen, wer sich da tiefer darauf einlassen will. Und das ist einfach eine Einladung auch für mehr Begeisterung und mehr Segen in deinem Leben und durch dein Leben. Jetzt wollen wir gemeinsam Gott Raum geben in Lobpreis und Anbetung und im Abendmahl. Wir wollen Gott persönlich begegnen. Wo sonst soll unsere Begeisterung neu Feuer fangen, als in der persönlichen Begegnung mit Jesus? Öffne ihm dein Herz. Wir feiern im Abendmahl die Gemeinschaft mit Gott, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz möglich gemacht hat. Er hat alles, was uns trennt von ihm, unsere Schuld, unsere Sünde hat er bezahlt. Und das ist Liebe, das ist Gnade. Und wenn wir das Abendmahl feiern, auch in der Gemeinschaft, dann ist das ein Zeichen dieser neuen Gemeinschaft. Dass Gott uns seinen Geist schenkt, uns lebendig macht, das ist dieser Bund. Er besiegelt diesen Bund mit seinem Heiligen Geist. Und wenn du das für dich glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Du kannst dich auch segnen lassen in dieser Zeit. Wir haben ja immer wieder dieses Angebot des Segnungsgebetes. Lass dir Gottes heilvolle Kraft zusprechen in einem persönlichen Segnungsgebet. Jeanette Bösch und Röne Diessenbacher stehen bereit dafür. Ich lese uns die Worte von Jesus zum Abendmahl.